Moin Leute, da sind wir wieder. Zweiter Teil, Robert Harting, Diskus, Olympiasieger von 2012. Wir waren wieder viel zu lange unterwegs, deswegen aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2. Aber jetzt geht's weiter. Robert, geile Geschichten, Feuer frei.
Gold und Blech. Olympiasieger, wir müssen quatschen.
Mit Hambüchen und Strumpf.
Moin Leute, zurück bei Gold und Blech, der zweite Teil mit Robert Harting. Viel Spaß dabei und Fabi ist natürlich auch wieder mit von der Partie.
Aber Robert, du sagst ja gerade, oder beziehungsweise Sascha hat ja auch gesagt, dass seit 1896 Diskuswerfen ja auch zu Olympischen Spielen gehört, aber wenige Leute es eigentlich so richtig kannten oder zumindest auch erst dann, als du Olympiasieger geworden bist, so wirklich wahrgenommen haben, meiner Meinung nach. Aber wie ist das unter euch Sportlern? Klar, vielleicht die Öffentlichkeit oder die öffentliche Wahrnehmung dieses Sports war nicht so groß, aber unter euch Diskuswerfern war das wie bei uns Turnern, dass wir irgendwo so eine Art Familie waren? Also warst du mit deinen Konkurrenten auch teilweise befreundet oder hast du das Gefühl gehabt, ihr seid eine große Diskusfamilie oder ist das bei euch ein bisschen anders abgelaufen als bei uns?
Na, ich glaube, das würde auch jeder Athlet anders beantworten, ne? Also je nachdem, wie man sich irgendwie fühlt. Also für mich gab es diese Familie nicht. Ja, das muss nichts Schlechtes heißen. Das war nach wie vor für mich ein gelerntes Konkurrenzsystem. Ich habe später in der Zeitung, in der Wirtschaftsmagazine auch gelesen, viele jetzt und so. Und da gab es irgendwann mal den Vergleich zwischen Konkurrent und Wettbewerb. Und das war für mich total einleuchtender Artikel, weil der Konkurrent, der will dir was wegnehmen. Und dagegen musst du dich wehren und du musst ihm was wegnehmen, um ihn quasi zu vertreiben. Das war das System, was ich gelernt hatte von meinem Trainer, ne? Und deswegen geht man das auch mit dem nötigen ernsten Blick an. So ein Wettbewerb hat ein bisschen mehr was vom Surfen, ne? Der hat quasi was Offenes, was ich lerne von dir, ich teile mit dir die Situation und wir beide profitieren eigentlich dadurch, dass wir in einem Wettbewerb stehen voneinander. Klar gibt es einen Sieger und einer ist mal besser, aber eigentlich erreichen wir unsere Leistung nur durch uns beide selbst. Ja? Also das ist so der Wettbewerb. Also der eine braucht den anderen. Der Konkurrent ist das nicht so. Da will der eine den anderen nicht mehr. Ja, und das ist ein Riesenunterschied, finde ich. Und ich hatte halt das Konkurrenzsystem gelernt, deswegen gab es für mich auch keine Freunde. Es gab nur Leute, die quasi mir Platz streitig machen. Ja, und in der Leichtathletik ist das ja auch nochmal quasi ein Unterlevel, ja, also Mikroebene. Dann gibt es ja nochmal die Meso, kann man sagen. Das ist innerhalb der Leichtathletik die Disziplingruppen Wurf immer so ein bisschen benachteiligt waren, unterfinanziert waren. Das war nie interessant, weil die Wettkampf- und Leichtathletikgestaltung international werden immer von Leuten gemacht, die quasi aus den anderen Disziplinen kommen, also Sprintern oder Läufern. Ja, und da musst du auch zusätzlich noch sehen, dass du dann quasi auf der Metaebene gesellschaftliche, wirtschaftliche Faktoren der Leichtathletik, eben Lauf und Sprint, sind eben das, was Menschen machen können, ne? Und so kannst du dich ganz schnell auch downgraden und kämpfst nicht nur für dich, für deinen Platz, der sowieso immer am Aussterben ist. Da ist sowieso ein Konkurrenzgedanke drin. Kämpft dann plötzlich auch so ein bisschen um Bedeutung und den Fleiß, den man da reinsteckt. Und da bin ich ja wieder in meiner eigenen Welt, die ja schon immer mein Problem war, das Leuten zu zeigen, die gesagt haben, ich bin es nicht wert. Ne? Das war in der Leichtathletik dann plötzlich dann auch wieder so. Kann sein, dass ich das einfach nur gesehen habe, weil ich meine komische Brille hatte, ne? Aber ja, deswegen gab es diese Familie nicht, um darauf zurückzukommen. Und im Turnen ist es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen, meine ich, familiärer, aber einfach, dass nochmal ganz, ganz viele Menschen mehr machen. Also Turnen ist ja auch quasi ein Volkssport, viel volkssportlicher noch als das, was ich gemacht habe. Und dann sage ich mal, die Essenz, was in einem Land übrig bleibt, und da ihr alle ja verkappte Mehrkämpfer seid und es quasi nicht so viele Disziplinenvielfalt gibt, wie der Leichtathletik oder so, ist das ja auch nochmal irgendwie was viel Näheres. Ich weiß, ihr könnt es ja selber mal sagen, also gefühlt wart ihr für mich, natürlich wart ihr jetzt nicht die besten Freunde immer, das ist ganz klar, aber ja, ihr wart ja immer so ein Team und ich sag mal, die Überschaubarkeit von der Nationalmannschaft, die quasi gefühlt 15 Mann stark ist, die ist ja relativ klein. Und da hat man vielleicht die Chance.
Ja, beziehungsweise du hast es ja eigentlich gesagt, Robert. Du hast es ja eigentlich gesagt, dass jeder Sportler damit anders umgeht. Ne? Und es gibt solche und solche auch bei uns, auch welche, die wirklich da absolut ihren Einzelweg verfolgen. Ja, die weder nach links noch nach rechts gucken oder halt charakterlich mit vielen nicht klarkommen. Ich war eher immer einer, der sich gut mit jedem stellen wollte, um einfach ein positives Arbeitsklima zu haben. Aber wie du gesagt hast, jeder ist da ja vollkommen anders. Und ja, deswegen.
Ja, aber wenn ich jetzt mal einmal kurz einhaken darf nochmal. Ich habe auch ein Zitat noch von Piotr Malachowski gelesen. Der hat nach deinem Rücktritt quasi gesagt, im Ring waren wir immer heiße Rivalen, im Privaten sind wir dicke Freunde, die nicht nur einmal richtig Wodka zusammen getrunken haben. Und gegen dich war es immer ein besonderer Kick. Also es gab schon Leute, mit denen du dich ja wirklich gut verstanden hast, oder? Also
ja, das ist richtig. Das kann ich auch nochmal ganz anders erklären. Und zwar ist 2014 hatte ich eine große Verletzung. Ich hatte fast einen beidseitigen Kreuzbandriss. Links ist es ganz gerissen, rechts nicht ganz. Das hatte mich ja auch so mal 17 Monate gekostet, da zurückzukämpfen mich. Und aus dieser Verletzung bin ich schon als ganz anderer Mensch gekommen. Mhm. Ich weiß nicht genau, mein erster Wettkampf war in Rom, da wo übrigens auch die schönen Statuen stehen. Weil ich war am Flughafen und ich habe Piotr gesehen. Ich bin hin und musste ihn umarmen. Das hatte ich ja vorher noch nie gemacht. Aber für mich war das so ein Bedürfnis, weil ich ihn so ewig nicht gesehen habe und mir auch dann in der Verletzungszeit eigentlich klar war, was diese Beziehung zu ihm bedeutet hat. Also ohne ihn wäre ich nie der jetzt ist wert, in eurem Podcast zu sein. Ja, also was ich zwar gelebt habe, das Konkurrenzwesen, war aber eigentlich nur ein Wettbewerb mit ihm. Okay. Ja, und ich habe erst später erkannt, mit der Verletzung, dass das Miteinander eigentlich viel ergiebiger ist, also auch für den Menschen und für den Athleten. Also das, ne, was man da mitnimmt. Ne, das sagt nicht, dass ich besser war. Das will ich auch nicht gleich sagen. Also der Wettbewerb macht einen nicht gleich automatisch, wenn man das erkennt, zum besseren Athleten, also ja, zum leistungsfähigeren, sag ich mal so, oder erfolgreicheren am Ende. Ja, auf jeden Fall war ich umarmt und er hat mich immer angeguckt und so, Robert, what's wrong? Ach, dann macht er dann immer so kurzes Englisch, hackiges, ne? So, ja, da habe ich auch gemerkt, dass ich das ja auch vorher noch nie gemacht habe bei ihm, ne? Das ist schon komisch. Und auf jeden Fall, ja, Otte, die er da auch gesagt hat, dann zum Schluss, ja, die Duelle mit ihm waren immer geil. Ich meine, wir haben uns dann zum Schluss dann auch ein paar Blicke zugeworfen in den Wettkämpfen immer, weil wir uns auch anlachen mussten teilweise.
Ja, also, ist doch schön. Ja,
war schon ganz geil. Also ich vermisse ihn und kriege auch ein bisschen Wehmut immer, wenn ich über ihn rede. Also ja, war schon so noch die zweite oder dritte große Liebe meines Lebens am Ende dann, ne?
Ja, ist doch schön, wenn man sowas sagen kann.
Ja, ihr zwei habt immer schön einen rausgeballert, was mich zum nächsten Themenpunkt hier bringt, nämlich wir haben eine Kategorie, die heißt immer irgendwie anders, bezieht sich immer auf die Sportart, die man macht oder auf die Person, die nennt sich jetzt rausballern. Das heißt, kurze Fragen, kurze Antworten, Robert, um einfach dich noch ein bisschen besser den Leuten vorstellen zu können. Deswegen, da verquatschen wir uns nichts. Wie gesagt, kurze Fragen, kurze Antworten sind sehr erwünscht hier bei uns. Deswegen schießen wir einfach direkt los. Also, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Robert, was ist deine Lieblingsmusik? Also den Stil kenne ich nicht.
Ich wollte aus dem, aus der, keine Ahnung, aus der Antwort.
Also das hätte Sascha das doch Mangel, da besser vorspielen können.
Ja, aus dem Mangel der Antwort wollte ich gerade Musik machen und eigentlich dann auf Elektro irgendwie kommen, aber es ist es nicht. Ich habe echt keinen Musikgeschmack. Ich habe keinen. Gut. Furchtbar, ne?
Nö, dann ich auch nicht. Es. Ich höre alles, was ich gut finde, außer Extreme. Ja. Ich mag kein Heavy Metal und ich mag keinen so auch Megaschlager.
Ihr seid Weicheier. Mann, ey.
Ja, du hörst halt andere Musik.
Kurze Antwort.
Keine Lieblingsmusik.
keine Lieblingsmusik.
Gut. Dann Lieblingsessen, Robert, das wird's doch geben.
Das gibt's, das ist natürlich das Oma-Gericht. Klöße, thüringischer Klöße mit thüringischem Stil der Roulade und Soße.
So. Gott. Das klingt gut. Gibt es etwas, worin du ein Meisterkoch bist?
Ja, momentan in Bananen-Pancakes.
Muss man auch können. Womit sündigst du kulinarisch, wo wir schon bei den Pancakes sind?
Kulinarisch? Eigentlich mit Eis. Ich bin ja der Eiscreme-Influencer. Falls man das Profil jetzt aufrufen will bei Instagram, das gibt es wirklich. Ich muss es noch ein bisschen bespielen. Also Eiscreme-Influencer.
Gut. Eiscreme. Dann, was machst du zum Abschalten? Wie kommst du am besten runter?
In der Tat, komisch jetzt, zeitlich ungebundene Autofahrten und Musik hören.
Okay. Autofahrten heißt das dann teilweise auch im Urlaub? Was bedeuten würde?
Nee, alleine. Also zeitlich ungebundene und personenungebundene Autofahrten und ich höre einfach Musik. Also wenn ich einfach unterwegs bin, wohin, am besten eine Stunde oder so.
Hörst Musik ohne Geschmack, aber das klappt ja dann.
Ja, ja, ist komisch, ne? Die Musik, die ich höre, die hat ja Geschmack, ne? Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was meine Lieblingsmusik ist.
Also, alles gut.
Mit 14 im Poesiealbum hätten wir damals schon Informationen ausgetauscht und hätten noch einen Sticker getauscht, wir beide. Dann hätte da bestimmt gestanden irgendwas. Ne?
Erst rein. Wohin fährst du? Genau, Katzenklo, Helge Schneider. Wohin fährst du am liebsten in den Urlaub?
Ich habe 7 Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Erfolg war immer mein Urlaub. Mhm. Keine Ahnung, ich glaube, Karibik ist so mein Ding jetzt. Danach sehne ich mich gerade sehr stark. Am liebsten kann ich nicht sagen, weil ich erst einmal da war. Und da hatte ich Durchfall. Naja, was soll ich machen? Durchfall, wie heißt es? Ja, pass auf. Scheinbar noch die Malaria-Prophylaxe. Die waren da ganz schuld.
Ja, sind wir bei der nächsten Kack-Story? Wenn man die letzte Kack-Story von Fabi nochmal hören will, muss man bei Laura Ludwig in den Podcast reinhören.
Ja, ist gut. Das brauchen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Robert, wie sieht eine perfekte Feier für dich aus?
Oh, ja. Perfekte Feier sieht momentan mit Moskau Mule nicht mehr als 10 Leuten, einem Feuer, einer guten thüringischen Bratwurst und ein bisschen was Gegrilltes und ungefähr 25 Grad bis 3 Uhr nach.
Okay, und sorry, dass ich jetzt nachhaken muss, Fabi. Ich wollte nicht einhaken, aber hier muss ich's. Da komme ich zur Fire-Story von Olympia. war das ähnlich oder warum wurden dir da die Klamotten geklaut?
Das war Habgier.
Von anderen?
Das war, ja, irgendjemand wollte dann Britney Spears, Britney Bitch hat ja immer gesungen, Piece of Me. Ja, und alle wollten dann irgendwie Piece of Me, da war ich ja plötzlich in aller Munde und alle fassen einen an. Dann, ja, genau, alle fassen einen an, das ist sehr widerlich, muss ich ganz klar sagen. Und ja, man muss ja irgendwo seine Sachen hin tun. Man hat ja, ne? Und meine Akkreditierung, meine Jacke, mein Pullover, das war alles weg, was mich warm hält. Und mich irgendwie autorisiert, in dahin zu gehen, wo ich herkomme, in dieses olympische Dorf. Ja. Da habe ich da halb gefroren, bis da dieser Supervisor kam, der mir eine neue Akkreditierung ausgestellt hat. Aber musste auch zwei Stunden davor im Eingang hocken und pennen,
Scheiße.
Dass ich das bekommen habe. Ja. Ja,
wo du gerade sagst, frieren, das war echt so. Ich kann mich noch erinnern, einen Morgen raus aus dem Apartment im olympischen Dorf, schön in Short und T-Shirt, bumm, 11 Grad, danke, direkt wieder umgedreht, warm eingepackt. Also insofern kann ich das nachvollziehen. Ja, ja. Aber zurück zu den schnellen Fragen. Wir sind sie gleich auch durch. Was würde deine Frau als dein größtes Laster bezeichnen?
Robert Harting sein.
Okay, das ist einfach.
Aber du bist ja erwachsener geworden.
Ja, es ist trotzdem nicht so einfach.
Und was ist deine Top-Eigenschaft laut ihr?
Meine Top-Eigenschaft laut ihr ist, glaube ich, ja, verlässlich.
Ja, ist doch gut so.
Das war eine kurze Antwort. Das
ist ja eine wichtige Eigenschaft. Ja. Wir bessern uns. Hau noch raus, wer waren eigentlich so, sagen wir mal, früher oder vielleicht auch noch heute so deine Vorbilder?
Echt, sowas, das ist ja echt wie Poesiealbum. Hast du abgeguckt, ne? Ja, was da auf den ersten Seiten steht.
Ich schicke dir auch noch mein Freundesbuch zu, dann kannst du auch noch ein Foto und Sticker reinkleben.
Ja, meine Vorbilder waren immer erfolgskonnotiert und das war Lars Riedel und Jürgen Schult damals, weil sie in der Leichtathletik irgendwie erfolgreich sind. Im Diskus werfen.
Hält ja auch immer noch den Weltrekord, Jürgen Schult, ne? Das muss man mal sagen.
Richtig, genau. Und aber sag ich mal, am sozialsten, also ein soziales Vorbild war Michael Schumacher immer. Und dann habe ich meinen Papa immer wirklich vor dem Fernsehen gesessen. Das war wirklich unser Idol so. Und dann haben wir es echt lange verfolgt. Und ja, Gott hab ihn selig. Ich weiß gar nicht, wie es ihm gerade geht. Aber das war das soziale Vorbild. Und da gab es halt Themenvorbilder und sag ich mal, Meta-Ebene war Michael Schumacher.
Ja, Michael habe ich auch persönlich kennenlernen dürfen. Ganz netter, feiner Kerl. Jetzt habe ich mit seinem Sohn Mick mehr zu tun. Wir sind ganz gut befreundet, haben uns auch erst vor kurzem in Lausanne mal getroffen. Aber ja,
in da Lausanne, stimme ich dir warst voll du beim IOC?
Auch das, da kommen wir gleich noch zu, mein Lieber. Wenn du schon ansprichst, dann danke,
Robert, für diese Überleitung. Ja?
Ich
und dann auch mit Britta Heidemann, ne? Die beiden.
Nein, aber das, da war ich nicht mit ihr zusammen dort. Die ist schwanger, die ist ja zu Hause. Aber Überleitung, Robert, IOC, da kommen wir unweigerlich. Ich möchte es eigentlich nicht so direkt in Verbindung bringen, aber du bist ja der Herr der direkten, klaren, aggressiven Worte, nämlich Thema Doping. Bevor wir zu dem Spaßesteil des Doping-Parts kommen, nämlich einer Doping-Probengeschichte. Aber erstmal grundsätzlich, ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, wie du, wo das ganze Thema mit dem Doping sehr stark aufkam, dich auch offen dazu geäußert hast, was ich auch immer grundsätzlich gut fand. Ich war eher einer, der es ein bisschen probiert hat, diplomatischer auszudrücken. Du bist die Leute meinungsstark und direkt angegangen, hast auch von Betrug gesprochen. Viele Länder, wir kennen es, viele nationale Anti-Doping-Agenturen. Liegt da aus deiner Sicht das große Problem, was das Thema Doping angeht? Wie stehst du heutzutage jetzt? Du bist ja jetzt auch ein paar Jahre raus aus dem Sport, aber wie stehst du zu dem Thema noch so?
Naja, also Doping ist ja nur das Wort, was der Sport benutzt. Es ist faktisch ja eigentlich Betrug. Ne? Nun kann ich ja irgendwie mir unerlaubte Vorteile im Wettkampf verschaffen. Ne? Ist auch Betrug. Oder ich kann mir den unerlaubten Vorteil in den Körper legen, statt in den Schuh. Das ist auch Betrug. Ne? Und im Sport sagen wir eben Doping dazu. So, also erstmal ist es faktisch ein total gesellschaftliches Phänomen. Egal wo, ob wir jetzt im Bankenwesen sind, in der Pharmazie, in der Medizin, whatever. So. Und ich glaube eben, dass der Konsens im Sport, das Fair Play, eben der Grund ist, warum es im Sport immer wieder so ein Thema ist. Ja, weil den Betrug gibt es ja auch in den Bankenwelten beispielsweise. Ja? Und da ist es halt mal 3 Wochen heiß und dann ist gut. Aber gerade Öffentlich-Rechtliche beispielsweise, die haben ja permanente Doping-Geschichten etc. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist das Erste, was ich so sage. Der Grund ist einfach auch der Sport und dass da Fair Play ist. Deswegen gibt es da auch Doping und deswegen, die beiden reiben sich immer und deswegen gibt es auch immer wieder diese Nachrichtenlage. Weil quasi Menschen wahrscheinlich schon überall die Hoffnung auf Ehrlichkeit aufgegeben haben und im Sport die letzte Festung der Solidarität und Ehrlichkeit sehen und deswegen so empört sind und deswegen auch die Medien da so reingehen. So, deswegen, dass aber letzten Endes entsteht, meine ich, ist ganz klar, dass dieser Idealismus, den wir Deutschen uns jetzt einfach so rausnehmen, ja, den wir jetzt plötzlich haben oder schon immer haben.
Dass es kein Doping geben darf, meinst du?
Ja, dass es kein Doping geben darf, ist ja auch gut so. Ja. Ich wäre auch nicht gerne in einer Nation groß geworden, wo das irgendwie toleriert worden wäre oder sogar Methodik gewesen wäre. Das wäre echt schlimm gewesen. Aber es gibt halt Länder, denen ist das egal. Dieser olympische Kontext von Sport ist ja immer noch politisch. Früher waren ja diese Sportler, ne, Diplomaten im Anzug, sagte man ja früher. Und die Fahne zu vertreten oder die Flagge zu vertreten, war ja immer eine Symbolik. Jetzt leben wir aber in einer globalen Welt und diese Symbolik ist halt weg. Deswegen ist sie auch in Deutschland weg. So, aber in Ländern, die kleiner sind, die unbedeutender sind in der großen Weltkarte, haben halt immer noch die Chance, durch Sport
groß zu werden,
zu finden, landintern und nationalintern Politik, Bildung zu machen, politische Bildung zu machen, Gestaltung, indem sich die Präsidenten eben mit den Sportlern stellen und. Ja, wo man dann quasi Wahlen gewinnen kann, theoretisch noch. Diese Länder und diese Sportler haben einfach noch einen ganz anderen Zweck im Sport und das ist natürlich Macht. Und diese Länder, also man kann es merken, Länder, die quasi, wo die Fahne noch eine Bedeutung hat. In Deutschland ist das ja alles aberzogen, ist in dem Falle auch ganz gut so ein bisschen. Dort kann man davon ausgehen, dass da auch der Hang besteht, einfach zu betrügen. So, und dann kommt man zu den nationalen Komitees. Da gibt es natürlich Länder, die quasi die Fahne wollen und die Fahne irgendwie noch präsentieren wollen. Die Komitees, nationalen Anti-Doping-Komitees, die gibt es wahrscheinlich gar nicht. Oder die spielen natürlich im politischen Kontext eine untergeordnete Rolle. Da gibt es Länder, die sind einfach klein und unerreichbar und gar nicht auf westliche Werte, wie wir Deutschen es ja pflegen, ausgestattet. So in Jamaika oder irgendwo in Afrika oder im Süden von Peru, wo es irgendwelche Guerillakämpfer gibt und so, das sind alles so Sachen, da kommt der Sport eben nicht hin. Aber da kommt trotzdem Sportler her. Und das sind auch Länder einfach, die, da dauert die Aufklärung ewig und die wird es auch da nie schaffen, vollumfänglich die Aufklärung. Und ich denke, dass Doping das deswegen immer geben wird. Ja, ganz einfach, weil es eine Form von Betrug ist und Betrug wird es auch immer geben. Und der Sport hat nach wie vor die Ideale, ist auch gut so, soll er sich auch halten. Und es ist auch gut, dass es quasi diesen Raum gibt, wo man das erwarten darf, dieses Ideal, ne? Finde ich auch wichtig. Aber in Jamaika gab es quasi erst aktive, routinierte Arbeiten im Anti-Doping-Kampf national ab 2012 oder 13. Gab es ein Labor. 2012. Usain Bolt war schon, keine Ahnung, 2008, 2009, weißt du schon, was da los war. Also wie viele Länder wirklich da gar nicht in der Zeit gelebt haben. Und das ist halt auch die Schwachstelle. Ja. Das System ist halt auch so schwach. Dort eine eindeutige, sag ich mal, Linie zu fahren, mit allen Ländern gleich zu verfahren, die Länder auszuschließen, da passiert halt zu wenig. Ja. Man kann ja die Länder auch, die quasi Anschluss wollen an die Weltpolitik, die kann man ja auch die Pistole auf die Brust setzen und sagen, hey, Kumpel, entweder machst du es oder nicht, so wie man es ja im Fall Russland macht. Ne?
Aber siehst du da für dich nicht eine Chance irgendwo? Ich weiß, dass du nie, wahrscheinlich nicht in so eine Funktionärsebene je gehen wollen würdest. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, und ja, ich war beim IOC, ich war mit Bach Mittagessen, habe mich auch mit ihm unterhalten, aber das sind halt so Sachen, das war jetzt, also erstmal privat ein Stück weit, also es war persönlich, wir haben gar nicht groß über Sport oder so gesprochen, aber trotzdem könntest du dir nicht vorstellen, in dem System in einer beratenden Funktion irgendwie mal zu probieren, da auch neuen Wind mit reinzubringen, noch, wenn du das jetzt so gerade auch ausführlich erzählt hast?
Ich bin ja zurzeit quasi Sportkommunikationsberater. Ich berate ja Unternehmen und Sportler und versuche denen neue Wege aufzuzeigen. Das Problem als Berater ist, man hat natürlich Freiheiten und kreative Impulse, aber letzten Endes muss es ein anderer umsetzen. Und wenn der es nicht umsetzt oder falsch umsetzt oder zu wenig, ist man frustriert oder nicht frustriert. Das ist wie Lehrer wahrscheinlich. Nach 15 Jahren Lehrer sein, frustriert dich das nicht mehr. Mich frustriert sowas noch. Ich kann damit nicht leben, ja, weil das ist dann einfach, ich bin ein Maximizer. Also ich will das dann, ich will dann die 100% haben oder 90 zumindest, aber nicht irgendwie 40. Also deswegen kann ich gar nicht Berater sein in dem Sinne, im Sport, weil ich ganz genau weiß, es wurde nicht umgesetzt, das ist schon gar nicht so schnell. Im Sport ist ja quasi ein Viertel der Geschwindigkeit, die es in der normalen Wirtschaft gibt, gefühlt. Dann ist es so, natürlich, ich habe mir mit vielen Leuten angelegt, also um überhaupt Gehör zu finden, müssten erstmal die Leute sich erstmal auswählen lassen, was natürlich auch nicht passiert. Und ich finde einfach, mit der Zeit ist in der Politik Konsens eben das Ding, was angestrebt wird. Und ich glaube, jeder Politiker fängt einmal total idealistisch an. Aber das System macht ihn einfach, ich will nicht sagen kaputt, aber der Politiker, der merkt, dass wenn er ans Ziel kommen will, muss er Kompromisse finden und gehen. Und so ist es überall. Und wenn man dann sein Ideal eben aufgibt, das könnte ich nicht, könnte man auch Erfolg haben. Ja, und das ist so mit der springende Punkt. Ja, also nach 2-3 Jahren wird das System dich schon formen, egal wie ambitioniert du bist oder nicht.
Aber nochmal eine Nachfrage dazu, dann kommen wir auch zu dem Thema, was du gerade gesagt hast. Also du bist ja auch in der Vermarktung tätig, beziehungsweise in der Kommunikation. Ihr habt auch einen Sportler, der gerade in aller Munde ist, Johannes Vetter, der es knapp an den Weltrekord rangeworfen hat, muss man ja sagen. Und da gehe ich mal hundertprozentig davon aus, dass er es ja auch mit legalen Mitteln durchzieht, das Ganze. Was rätst du denn Sportlern auch hinsichtlich der Selbstvermarktung jetzt? Ich meine, er ist gerade richtig gut drauf. Schade, dass die Olympischen Spiele gerade nicht sind. Habe ich nur gestern gedacht. Aber was rätst du denn also quasi zu diesen Themen? Also erstmal sind wir ja nicht im Fußball. Man möchte ja auch ein bisschen Kohle machen. Und es ist logischerweise in der Leichtathletik ein bisschen schwerer. Was rätst du deinen Nachwuchssportlern, wie sie sich verhalten sollen in manchen Themen?
Na gut, das sind ja auch Profis, ne? Also, ja, klar, aber ja. Wichtig ist immer, also meine Devise ist immer, dass Neutralität entwertet. Und Sportler, die keine Meinung haben und keine Meinung zeigen, haben zwar ja die Möglichkeit, wahrscheinlich mehr Geld zu verdienen, weil sie im Sinne der Neutralität Mainstream sind. Und Mainstream ist natürlich parkbar oder anpassbar an viele Wirtschaftszweige. Also man kann sie überall andocken, weil sie mit ihren normalen Werten eben passig sind. Das sind die Sportler mit einer Meinung und mit einer Haltung weniger passig. Und in der Vermarktung ist es eben so, dass es eine klassische Longtail. Entweder du hast wenige Partner, die deine Meinung und Haltung schätzen, wie es bei mir war, oder du hast viele Partner, die eben genau auf solche Sportler abzielen, die wenig Meinung äußern oder, sag ich mal, sie auch vertreten, damit sie eben in der Kommunikation besser zu verwenden sind. Ja, weil es ist natürlich immer schwer, wenn du Unternehmen bist und hast einen Sportler mit einer Meinung, Da ist die Deckungsfähigkeit beider Unternehmenskommunikationsstränge schon sehr schwierig. Ist ja nicht schwer zu verstehen.
Ne? Nee, du hast ja auch mal davon gesprochen, dass bei dir ungefähr vielleicht im Groben eine Million oder so zu flöten gegangen ist. Hast du mal gesagt?
Ja, bestimmt. Aber dafür bin ich halt ich geblieben, ne? Und dafür schätzen mich auch sehr viele jetzt auch von den institutionellen Systemen. Und das ist halt vielleicht das, was am Ende vielleicht sogar mehr bringt langfristig. Aber egal. Und zum Thema Doping ist es eben auch so. Ja, dass eine Meinung, ohne eine Meinung wird sich das nicht verändern. Ja, also von 100 Sportlern sagen vielleicht 5 was. Und von diesen 5 macht einer richtig den Mund auf. Das ist viel zu wenig. Ja. Und Jojo entwickelt sich ja dieses Jahr auch sehr zum Sprecher eigentlich des Sportes, wie man ja sicherlich schon merkt. Ja, der Vorhat hat eine Haltung, er hat eine Meinung und das ist ganz gut, er macht das richtig so. Aber Jojo, also Johannes Vetter, ist jetzt aber auch keiner, der die ganze Zeit reformiert und unbedingt die Systeme umstülpen muss. Er hat noch auch eine Leichtigkeit im Leben und die soll er auch behalten. Mhm. Denn man muss ja auch selber mit all dem Ganzen klarkommen. Und die Mischung macht es nun mal und die Mischung bringt auch das Gleichgewicht. Und dahingehend berate ich ihn und bis jetzt passt das alles ganz gut.
Und jetzt, wenn wir mal eine Live-Beratung, Entschuldigung, dass die... Du wolltest was sagen, Fabio, wenn ich noch einmal kurz eine Live-Beratung von dir bekomme. Was sagst du denn unseren Zuhörern? Wie kann man theoretisch einfacher seine Ziele erreichen, wenn man welche hat? Hast du da irgendwie einen Rat?
Einfacher die Ziele erreichen? Nee, ja. Also ich glaube, wenn das Ziel ein entsprechendes Volumen hat und auch eine Anforderung hat, warum soll das leicht sein? Das funktioniert ja schon mal gar nicht. Die Frage ist eher, welche Struktur kann ich schaffen, um diese Ziele zu erreichen? Weil das vergessen viele. Klar, ich will auch mal manchmal was haben, ich wünsche mir auch mal irgendwas, aber ich bin auch ehrlich zu mir selber und sage, hey, das schaffe ich gerade nicht. Ja, wenn man jetzt im klassischen Fall von so Startups einfach die gesellschaftliche Analogie nimmt, Startups, da gibt es immer Exits. WhatsApp Exit an Facebook war 14 Milliarden und die Leute waren 50 Angestellte. Mhm. Ja, der Exit heißt Unternehmensverkauf. Wenn ich jetzt ein junger Unternehmer bin, ja, und sage, ich möchte jetzt auch ein Unternehmen gründen und ich habe gesellschaftlich Nische erkannt und ich kann das Geschäftsmodell gut einsetzen und ich glaube, in 5 Jahren könnte ich das Ding für 3,5 Millionen verkaufen an Amazon, weil ich die Schnittstelle habe. Dann ist das ein schönes Ziel, aber wenn man die andere Seite sich mal anguckt, ist man bereit, 16 bis 18 Stunden zu arbeiten, jeden Tag. Ist man bereit, zur Familienplanung 5 Jahre nach hinten zu verschieben? Ist man bereit, Freunde nicht zu sehen? Ist man bereit, quasi ein halbes Jahr erstmal nur Niederlagen einzustecken? Hält man diese Konstitution mental? Und das sind alles so Sachen, habe ich die Struktur. Ich glaube, in der Struktur liegt auch der Erfolg an jedem Ziel. Und dahingehend wäre meine Live-Beratung das, dass wir uns erstmal die Struktur angucken, die du geben kannst, die du aber auch vielleicht neu anlernen musst. Weil ich glaube, diese Mischung würde dann passen.
Ja, es ist eine Mischung aus Zeitmanagement, Organisation, mentaler Stärke. Du hast es angesprochen, Robert. Und schöne Statements insgesamt gerade bei dem ganzen Themen. Weiß ich persönlich sehr zu schätzen. Und ich bin auch immer einer, der seine Meinung gesagt hat, der auch immer probiert hat, er selbst zu bleiben und gerade auch in Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen sich da trotzdem nicht verstellen zu lassen. Das hast du eigentlich sehr, sehr schön geäußert. Und um das Thema, wie eingangs schon erwähnt, noch ein bisschen lustig abzurunden, Thema Doping, was waren deine lustigste Doping-Probengeschichte? Also ich habe schon die beste rausgehauen beim letzten Mal, die aber auch nicht die schmackhafteste war, aber bin mal gespannt, was du erzählst.
Oh Gott, ja, wenn ich jetzt diese Indizien von vorhin und jetzt das zusammenbringe, möchte ich das auch gar nicht wissen.
Nein, nur kurz zusammengefasst, der Doping-Kontrolleur stand mit in einem 2,2 Meter großen Raum und musste nicht nur Pipi erfahren, weil war halt morgens. So, das war's.
War morgens nach dem Kaffee. Was willst du machen?
Ist ja der Wahnsinn. Ich weiß nicht, die lustigste Dopingprobe, die ich je hatte, war in Birmingham. Und zwar wurde ich da kontrolliert nach dem Wettkampf, so wie es so immer so ist. Auch nach meinen großen kritischen Worten wurde ich dann wirklich in der Diamond League quasi gefühlt jedes Mal kontrolliert. Und zwar wird ja die Dopingprobe, die Dichte des Urins wird ja immer gemessen danach, um zu checken, ob der Urin quasi der Verwertung Genüge trägt und ob man das weiter verfolgen kann. Wenn er zu dünn ist, muss man es auch normal machen. So, und okay. Ich hatte so viele Dopingkontrollen, ich habe die Dichte an der Farbe erkannt. Und der Dopingkontrolleur holt das Refraktometer raus, wo man dann Tropfen raufmacht und dann durchguckt und quasi der Lichteinfall durch diesen Tropfen dann die Dichte darstellt. Und ich habe ihm gesagt, Sie brauchen nicht reingucken, die Dichte ist 10,25. Das ist also die Dichte, weiß nicht, was man da sagt, von Molekülen oder so. Und er guckt, lacht schon so, wir sind die mit der Technik, meinte er, und das hat alles seine Ordnung. Total streng, so, okay. Er guckt da rein, und dann ist diese Dichte 10,25. Und er guckt rein und guckt mich ungefähr sofort so an, also hat den Refraktometer weggenommen und guckte mich mit einem Hammer oder wie heißt das, Schwertwahlblick an und wollte herausfinden, woher ich denn das wüsste. Denn dem könnte man nicht vertrauen. Das kann man nicht.
Das ist auch sehr verdächtig.
Ja, super verdächtig. Und er hat seinen Kollegen geholt und hat ihm das erzählt. Und er wusste nicht, was er machen soll, wie er damit umgehen soll. Er findet, weil die Dopingkontrolleure sind natürlich auch angehalten, verdächtige oder verdächtige Momente aufzuzeichnen und zu melden. Darf man nicht vergessen. Ja. Da hat es dann gemeldet. Muss man sich ja vorstellen. Da ist alles in Ordnung, alles ist sauber und die Dichte ist da. Dann meldet er quasi eine blitzblank saubere Super-Doping-Kontrolle. Die meldet er dann einfach und tituliert mich dann als Verdachtsfall. Ist doch der Wahnsinn. Das war lustig, weil es einfach so abwegig war und deswegen lustig.
Ja, brutal. So habe ich noch nicht erlebt, ey. Das ist brutal. Also, ich gebe jetzt keine weitere von meinen Storys hier.
Nee, mach mal nicht.
Das machen wir beim nächsten Mal. Robert ist ja nicht so empfänglich. Aber kommen wir jetzt fast zum Ende. Letztes und aktuellstes Thema. Robert, Tokio 2021. Ja, uns beide betrifft das ja Gott sei Dank nicht mehr, würde ich fast sagen, weil so eine Verschiebung ist sicherlich nicht ganz ohne. Vor allem, wenn wir beide jetzt auch in dem Alter, in dem wir jetzt sind, auf einmal noch mal ein Jahr länger machen müssten. Dass,
ich bin du der weißt, Älteste das... übrigens. Ah nee, ihr seid ja Sportler. Sorry, ich hab's...
Ja. Jetzt sei doch mal still. Und jetzt mal grundsätzlich deine Meinung dazu. Erstmal, wie hast du persönlich oder auch im Zusammenhang mit deinen Sportlern den Moment erlebt, als es klar war, dass die Olympischen Spiele verschoben werden? Und zweite Frage, glaubst du, es findet statt nächstes Jahr?
Also die erste Frage ist so, dass die Athleten bei uns einfach das sehr durchweg unterschiedlich aufgenommen haben und die Situation, die Lebenssituation ist auch sehr entscheidend. Ja. Also meine Frau fand es eigentlich gut, weil sie hat länger Zeit irgendwie sich an das Niveau anzugleichen nach einer Schwangerschaft. Johannes Vetter haben wir ja gerade schon gehabt, der war natürlich super traurig, weil er war heiß wie Frittenfett und man sieht es ja an seinen überkrassen 97 Metern, 76. Andere Athleten waren, also überwiegend war es natürlich sehr enttäuschend, ganz klar, weil natürlich also mental der ganze Lebensabschnitt, Lebenszyklus ist ja darauf ausgerichtet von einem Sportler. Und persönlich glaube ich, sitzt du an der besseren Quelle, du kannst ja mal Thomas Bach anrufen.
Mach ich.
Und
sag ihm schon Gruß von dir.
Ja, mach das mal. Auf jeden Fall ist es so, dass gerade, ich glaube, sie werden stattfinden, aber sehr, sehr, sehr unerlebbar, sage ich jetzt mal, mit natürlich dem klinischen System, den wir jetzt aus den Sportarten kennen. Klar wird es vielleicht ein paar Zuschauer geben, aber es wird keine Reisen geben und alles sowas. Also, es ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, sie wird es geben, aber in abgespeckter Version. Allein dass man Olympische Spiele verschiebt, ist ja schon ein monumentales Ereignis. Das ist ja nicht mal eine Geburtstagsparty, die man einfach am Wochenende verlagert, sondern das ist schon eine Ansage. Ja? Und glaube ich aber trotzdem, dass sie es hinkriegen dort nächstes Jahr und dass wir das dann feiern. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielleicht fliege ich auch hin. Ich weiß nicht, ob du einen Job da hast oder so, aber auf jeden Fall wird es auf jeden Fall noch was geben, denke ich mal, dass wir uns anschauen können.
Also wir wären dabei, ne, Sascha?
Ja, für mich nur kurz, wäre auch ein Traum in Erfüllung gegangen. Meine ersten Olympischen Spiele halt als für Eurosport wäre ich da gewesen. Und ich hoffe natürlich auch noch, ne, genauso wie Fabi halt.
Dass das stattfindet. Ja, ich bin da auch zuversichtlich.
Ruf ihn doch mal jetzt an in dem Podcast, bitte komm. Guck mal, wie spät ist
jetzt live. 21:40 Uhr, das traue ich mir nicht.
Der ist schon ein älterer Jahrgang. Schläft nicht. Nein, der schläft da nicht, weil So ein einflussreicher Mensch geht niemals
Aber es wäre sowieso eine Idee, unseren IOC-Präsidenten hier mal mit in den Podcast reinzuholen und dann auch mal
zu löchern. Mit,
ja,
jetzt ruf ihn doch mal an. Fragen
auch mal. Ja,
mach ihn doch.
Jetzt hör auf mit dem Blödsinn. Das machen wir noch. So, Sascha, schmeiß ihn jetzt raus. Der wird frech hier. Der muss eh telefonieren.
Ja, Robert, damit sind wir tatsächlich beim Ende. Am Ende angelangt. Es gibt noch schöne Zitate zu dir, zu deinem Abschied. Unter anderem auch von deinem Bruder. Er ist der Grund, warum ich Leistungssport mache. Und dafür möchte ich nur Danke sagen. Er hat ja auch den Olympiasieg geholt 2016. Ihr seid eine sehr erfolgreiche Familie, was das angeht. Jürgen Schulte hat noch gesagt, aber auch ohne Rekord gehört er zu den großen Diskushelden der Geschichte. Und damit wollen wir es beenden. Danke, dass du heute unser Gast warst.
Ja, danke. Hat mich sehr gefreut. War ein schönes Gespräch.
Danke dir. Sehr geil.
Bleibt uns noch zu sagen, abonniert uns, folgt uns auf Instagram über Fabi und unsere Kanäle und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit dem nächsten Gast. Wer das sein wird, weiß ich noch nicht.
Bleibt spannend.
Und dann sehen wir uns wieder bei Gold und Blech und jetzt können wir es ja mal zusammen versuchen.
Olympiasieger.
Wir
müssen quatschen. Das klappt nie, Sascha, vergiss es.
Okay.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao, Robert, danke.
Jo, tschüss.